Die Bundestagswahl steht direkt vor der Tür und wir von Radio Frei stellen die Direktkandidaten und Kandidatinnen des Wahlkreises 193 vor in unserem Wahlkreis, also Erfurt, Weimar, Weimarer Land. Und für die Grünen geht's Katrin Göring-Eckardt ins Rennen. Die ist Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bundestagsfraktion und wir sagen erstmal Hallo.
Hallo, guten Tag.
Man merkt Ihnen an, das muss ich mal sagen, wir haben uns jetzt ja immer schon 10 Minuten vorher gesprochen, absolute Relaxedheit kurz vor der Wahl. Ist das, ich glaube, das ist immer gespielt, ne? Das ist so, ne? Also wenn man so im Auge des Hurricanes ist.
Im Auge des Hurricanes ist es immer ruhig, aber es könnte auch sein, es ist die krasse Übermüdung, die sozusagen auch dazugehört. Aber ja, es ist, ich mache es auch total gerne, ehrlich gesagt. Ich liebe Wahlkampf und deswegen gibt es auch keinen Grund, irgendwie panisch zu werden.
Es ist auch interessant, also das machen wir ja auch nicht bei Radio Frei, aber immer diese Wellenbewegung, ne? Da wird die Umfrage zitiert, die Umfrage. Aber muss ja trotzdem mal sagen, wir sind keine Propheten. Für die Grünen sieht es nach wie vor auch ganz gut aus, ne?
Also für die Grünen sieht es ziemlich gut aus und sah auch schon mal besser aus. Und trotzdem habe ich ja immer so das Gefühl, wenn ich in diesen Tagen die Zeitungen lese, es gibt Leute, die wissen schon, wie die Menschen am Sonntag wählen werden. Und wir sind beide jetzt keine Propheten und ist auch ein anderes Handwerk, Prophetie. Aber wir werden ja erst am Sonntagabend wissen, wie die Menschen wirklich gewählt haben. Und das werden wir nicht schon heute wissen. Und von daher, lohnt es sich erstens noch weiter zu kämpfen und zweitens bin ich auch total gespannt.
Ich habe Sie kürzlich auf der Wahlveranstaltung erlebt und da geht es genau darum, dass wir eben noch nicht wissen, wie die Leute wählen werden. Zusammen mit Robert Habeck auf dem Domplatz waren Sie und Astrid Rothe Beinlich und waren alle da. Und da habe ich so gedacht, das muss Ihnen ja klar sein, das ist aber Wahlkampf, weil Sie den gerne machen. Die Leute, die da waren, würde ich jetzt mal behaupten, zu 90%, das waren Ihre Fans. Die mussten sich überzeugen, selbst und auch Robert Habeck nicht. Ne? Also ich glaube, selbst wenn der einen schlechteren Tag erwischt hätte, hätten die den gewählt. Es geht wahrscheinlich immer, also korrigieren Sie mich, aber bei solchen Auftritten um diese 10% Neugierige, ich war wirklich auch privat mal da, ja, so.
Ja, schon mal gut.
Ja, die gucken, ja, also und die geht es doch zu überzeugen.
Naja, bei so einer großen Wahlveranstaltung, das ist echt unterschiedlich. Also bei der saßen ganz viele Leute auf den Domstufentreppen, auf den Dom.
Stufen. Stimmt,
ja.
Das war ein schönes Bild. Ja.
Das war voll ein cooles Bild und das waren, glaube ich, tatsächlich so mehr Zufallsbesucher, als die davor waren. Dann saßen Leute in den Restaurants, wir sollen jetzt nicht Kneipe sagen, weil am Domplatz ist Restaurant eher so.
Wurden sogar direkt angesprochen,
wurden auch dann direkt angesprochen und wenn sie fertig sind und aufgegessen haben so. Und es waren Leute an den Fenstern und also insofern, das ist, natürlich kommen die eigenen Leute, weil man holt sich ja auch Argumente, man holt sich irgendwie nochmal gute Stimmung ab und eine gute Musik ab, war ja da auch. Und insofern ist das so ein bisschen alles zusammen. Aber ja, ich bin ja so in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Ich habe Wahlkampf vom Schiff aus gemacht, am Hafen und Wahlkampf auf Plätzen und so. Aber das ist ja, das eine sind Kundgebungen, das andere sind ja viele Gespräche, die man führt. Und das ist das, was mir total Spaß macht. Dass ich irgendwie.
Also haben Sie die auch geführt, so wie die SPD ja gesagt hat, diese Haustürgespräche, wie sagt man
ja,
dazu?
Ja, natürlich, klar. Ja.
Und das ist, also Hut ab, das ist ja sozusagen dann wirklich so die Stufe, wo man sagt, knapp vorm Haustürvertreter.
Nee, das ist eigentlich das, ich glaube, das ist für, also erstens, die Leute merken, dass mir meint es jetzt wirklich ernst und 5 Treppen hoch und 5 Treppen wieder runter, das ist sozusagen, ein Kollege aus Erfurt hat dann getwittert, ich mache hier Haustürwahl, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht, dass Katrin Göring-Eckardt so schnell die Treppe hoch ist. habe ich gedacht, ja, danke, du bist 20 Jahre jünger als ich oder weiß ich nicht genau, aber so ähnlich, genau. Das hat, mir macht das viel Spaß, also auch weil das, gibt ja immer nur ein kurzes Gespräch, man verquatscht sich da ja nicht 2 Stunden, aber man merkt so, der Einsatz für die Demokratie, da kommt auch was zurück. Also dass Leute sagen, hey, das ist wirklich spannend, dass wir das jetzt hier kurz zusammen machen. Und andererseits, ich Haustürwahlkampf und Wohnungstürwahlkampf natürlich in der Stadt und ich bin unterwegs gewesen, habe mit Unternehmen geredet, mit Initiativen und so. Man trifft halt in ganz Deutschland total viele engagierte, interessante Leute und das macht voll viel Spaß.
Also ich weiß, dass Sie da viel unterwegs waren. Ich habe jetzt nur geschaut, als ich nach dem Robert-Habeck-Termin geguckt habe und Annalena Baerbock, wo sind die denn unterwegs? Ich glaube, die Abschlusskundgebung müsste jetzt auch wahrscheinlich heute
parallel
genau. Und ich habe trotzdem nur so gedacht, das betrifft auch jetzt nicht Sie, dass sie irgendwie im Osten, also vielleicht ist es ein verzerrtes Bild, hätten sie noch häufiger Halt machen können. Also wir jetzt nicht das Ost-West-Ding aufmachen, aber ich habe so gedacht, ach, man liest immer sonst was für Städte, aber ich hätte gern mal noch gelesen, ach, Freiberg in Sankt, ich weiß es nicht, aber noch häufiger ostdeutsche ja,
es war,
Städte.
Es war Chemnitz, es war Leipzig, es war Dresden. In Leipzig waren noch beide zusammen. Und es war, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, also in Thüringen waren beide auch da, einmal in Weimar, einmal in Erfurt, Sachsen-Anhalt, in Halle, in Magdeburg. Also insofern, die waren schon auch im Osten überall in den Städten. Also wenn man jetzt davon ausgeht, was sind Großstädte, dann waren die im Osten sogar prozentual mehr in solchen Städten solcher Größenordnung, wie wir sie halt haben.
Ist auch um Gottes Willen kein Vorwurf an Sie. Es war nur so ein Eindruck, der gilt für alle möglichen gesellschaftlichen Bereiche. Ich mache hier ein Filmmagazin und wenn irgendwelche Schauspieler, Schauspielerinnen touren, habe ich das Gefühl, in Berlin machen sie halt, das zählt nicht. Chemnitz, Dresden und dann ist schon wieder irgendwo anders. Ja, also bin jetzt auch kein Ostpatriot.
Da müssen wir mehr Werbung für Erfurt machen. Das können wir, das schaffen wir ja.
Und Sie kommen ja aus dem Osten, also ich weiß, dass Sie jetzt auch nicht, genau, mehr Werbung für Erfurt oder, ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, also es gibt ja auch Gründe, ich weiß nicht, ob Sie einen Grund finden, weil die Grünen gerade wirklich so trendy sind. Es ist nach wie vor schwierig in den ostdeutschen Bundesländern. Ich frage aber mal andere Grüne, ob es eine Erklärung dafür gibt. So richtig hat keiner eine Erklärung.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen Alltagspsychologie und dafür sind wir ja nicht ausgebildet. Ich glaube, man kann eins sagen, in den Städten in Ostdeutschland geht es uns vergleichbar wie im Westen, geht uns gut. Also in Erfurt, in Weimar, in Jena, in Thüringen oder wenn man nach Leipzig kommt oder so, dann hat man eine ähnliche Stimmung, auch ähnliches Wahlverhalten wie in vergleichbaren Städten im Westen. Und was wir halt erleben ist, dass wir im ländlichen Raum, also wenn ich hier in Thüringen unterwegs bin, ist das schon anders. Und da spürt man auch, dass auch Grüne, die sich dort engagieren, echt krass viel Widerstand, Widerspruch bis zu echt Hass und Hetze kriegen. Wenn man in einer Kleinstadt im Süden Thüringens auf der Straße steht und angepumpt wird, dann ist das natürlich nicht lustig. Das gehört, glaube ich, dazu.
Hat das eigentlich zugenommen? Also Sie sind ja schon länger unterwegs. Also ist das schlimmer geworden?
Es hat total zugenommen. Also sowohl im Netz, aber eben auch auf der Straße. Also es ist ehrlich gesagt in diesem Wahlkampf beides passiert. Auf der einen Seite gibt es sehr viel mehr Zustimmung und Zuspruch. Veranstaltungen sind viel größer als in der Vergangenheit. Es ist auch ja eine Ära gerade zu Ende. Also es ist irgendwie ja alles ganz anders, wenn irgendwie Merkel nicht mehr da und alles neue Leute und was passiert da so. Und das andere ist aber, dass tatsächlich auch ganz, ganz viel so an ja, völlig unqualifizierten Anwürfen bis eben zu Bedrohungen und Hetze und sowas passieren. Das ist das andere. Und dann verunsichert das auch Leute. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, auf dem Land haben die Leute so das Gefühl, dass sie abgehängt sind. Und dann frage ich immer mal, aber was glaubt ihr denn, wer dafür jetzt so verantwortlich ist? Weil wir haben ja leider nicht regiert, hätte ich ja gerne. Und dieses Stadt und Land zusammendenken, das ist eigentlich unser Thema. Aber trotzdem glauben die, dass wir jetzt daran schuld sind, dass sie kein Internet haben. Und das ist natürlich ziemlich absurd. Und ich glaube, es gibt einen anderen Punkt und den nehme ich jedenfalls sehr ernst. Und das ist, dass die Ostdeutschen sagen, Leute, wir haben jetzt hier 30 Jahre lang immer zu Veränderung gehabt und immer zu was anderes. Und erst die friedliche Revolution und dann ist die Industrie in vielen Stellen weggebrochen. Dann haben wir erneuerbare Energien gehabt mit Solaranlagenbau und Arbeitsplätzen, sind 40.000 weggefallen, viele, viele davon im Osten. Das war ja Politik, das sind nicht unsere, das war Politik damals schon der Großen Koalition und von Schwarz-Gelb. Und jetzt wollt ihr schon wieder Veränderungen und zwar drastisch viele Veränderungen und das strengt uns jetzt zu sehr an. Und da habe ich einerseits Verständnis dafür, andererseits muss ich natürlich sagen, wenn wir es jetzt nicht machen, dann wird die Veränderung viel größer und viel, viel anstrengender und das sollten wir uns gemeinsam nicht leisten.
Ich muss zu sagen, wir sind da sehr professionell. Ich habe vorher Leitfragen zugeschickt, ja. Also und bislang habe ich nicht eine gestellt. Das hat aber nichts damit zu tun,
dass
ich.
Macht mir ja noch mehr Spaß.
Das war jetzt auch nicht eine Strategie. Aber ich komme jetzt deswegen, bevor wir mal so eine erste Frage daraus nehmen, drauf, weil Sie ja mit den Leuten sprechen. Ist ja die eine Sache, die Themen, die man selber setzt, um die man wirbt. Die andere Sache ist ja die, was die Leute beschäftigt. Also können Sie da so ein bisschen mitnehmen, wenn Sie jetzt zum Beispiel im ländlichen Raum unterwegs sind, wo geht es den Leuten am meisten, dass sie sagen, der Bus fährt ja nicht mehr oder was ist so das, was, oder kann man es gar nicht sagen, weil jeder irgendwas anderes hat?
Na, es ist, der Bus fährt nicht mehr, ja, oder die Bahn ist stillgelegt, so sind ja Tausende von Kilometern Bahnen, die stillgelegt worden sind in den letzten Jahrzehnten, die meisten davon in Ostdeutschland. Muss man auch sagen, am Anfang haben irgendwie gesagt, wir wollen ins Auto fahren, wir fahren nicht mehr Zug. Und dann hat das eine Dynamik gegeben, die total sinnlos war. Also jeder, der einigermaßen denken konnte, musste wissen, wir brauchen diese Gleise für die Zukunft. Aber das ist passiert. Ich glaube, es ist vor allen Dingen so dieses, was man technisch Daseinsvorsorge nennt. Das, wenn man das so zusammenfasst, dann hat man, glaube ich, einen guten Punkt. Also ist das Internet schnell genug? Habe ich eine Pflegekraft tatsächlich, wenn ich sie brauche? Ist die Geburtsstation noch da? Die Antwort ist an vielen Stellen nicht mehr. Dann die Frage, wie ist es eigentlich mit meiner Rente? Habe ich eine Krankenversorgung, wenn ich auf einem Dorf wohne? Wie lange warte ich auf einen Facharzttermin? Diese Fragen, also deswegen sage ich Daseinsvorsorge, kann ich mich darauf verlassen, dass wenn ich was brauche, wenn es mir schlecht geht, wenn ich ein normales Leben haben will, dass eine Versorgung da ist und dass wir uns als Gesellschaft und als Staat klar dazu bekennen, dass das auch auf Dörfern stattfinden muss. Und jetzt werden wir nicht auf einem Dorf von 500 Einwohnern 7 Fachärzte haben und Fachärztinnen, aber dass da jedenfalls eine Person ist, bei der ich klingeln kann, wo die Tür aufgeht, wo ich sagen kann, ich habe folgendes gesundheitliche Problem. Und die dann mit mir gemeinsam sagt, okay, dann musst du da und da hingehen und am liebsten wäre es mir, das ist mitten im Dorf. Und das ist eine echte Ansprechperson oder es ist der eine Laden, der da sein muss, der sich um verschiedene andere Sachen mitkümmert. Und da kann man jetzt nicht hoffen, dass es irgendwie der Markt regelt, ob da ein Dorfladen ist, sondern das ist eben auch eine gesellschaftliche, staatliche Aufgabe. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass man sieht und weiß, das gehört hier zusammen und ihr habt genau das gleiche Recht, gleichwertige Lebensverhältnisse steht ja in unserer Verfassung wie die Leute in der Stadt.
Mir gehen gerade sehr viele Gedanken durch den Kopf. Ich versuche mich auch mal in Sie hinein zu versetzen, also weil ich, es ist immer leicht, als Journalist zu fragen. Das wollen Sie also machen, Sie haben es aber nicht gemacht. Ne? Also es gibt ja Gründe, warum man es nicht umsetzen konnte. Und in solchen Fällen ist ja so, dass man sagen muss, also jetzt im anderen Zusammenhang, es gab, um mal etwas weiter anzufangen, ist gerade zuletzt wieder den viele Klimastreiks und dass man eben darauf hinweist. Und wir hatten da Gäste da, die meinten, die Programme aller Parteien gehen ihnen nicht weit genug. Es braucht einen Systemwandel. Sie meinten aber damit eher so ein Umdenken im Konsumverhalten auch. Hm. Und ich denke jetzt gerade daran, was Sie jetzt sagen, diesen Tante-Emma-Laden. Angenommen, man sagt jetzt, man kann ja nicht beschließen, in Dorf X gibt es jetzt wieder Tante-Emma-Laden. Es geht ja auch um das Verhalten der Leute. Die müssen dann ja auch sagen, ich kaufe da wieder ein. Ich denke jetzt an Bekannte, die leben auf dem Dorf, die waren begeistert. Es gab für 2 Jahre einen Bioladen bei ihnen. Hm. Also sie waren die einzigen Kunden. Und das können Sie ja als Politikerin nicht steuern. Ne? Also nee. Es geht ja auch um uns, muss man sagen. Ne? Das muss man immer wieder, in allen Belangen geht es doch um uns. Also um unser Verhalten auch ein bisschen.
Ich bleib mal bei dem Tante-Emma-Laden. Ne? Hm. Der wird sich in manchen Dörfern nicht tragen, nicht wirtschaftlich tragen. Ob das jetzt ein Bioladen ist oder was anderes, unerheblich. Der Tante-Emma-Laden oder Onkel-Fritz-Laden, wie auch immer, der braucht dann auch noch andere Aufgaben. Also muss auch noch eine Post sein und gegebenenfalls kommt dann auch noch die Gemeindeverwaltung und macht einmal in der Woche eine Sprechstunde. Also ich glaube, es braucht so Zentren in Dörfern, wo man sagt, da gibt der Staat eine Infrastruktur hin und da gibt es unter anderem eine Versorgung mit dem, was man so früher täglicher Bedarf nannte. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so nennt, aber jedenfalls, das ist klar, da wird auch mal was bestellt, was Oma Y braucht, damit die nicht immer fragen muss, könnt ihr mich mal fahren zu der nächsten Kaufhalle, die irgendwie 8 Kilometer weg ist oder so. Aber eben auch andere Sachen. Das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, das wird der Markt nicht regeln, sondern das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Und diese Art von Infrastruktur wird man jetzt nicht in jedem 50-Leute-Dorf machen können. Aber dass man sagt, da wo 500 Leute leben, da muss es das geben. Da muss es einen Ort geben, der Ansprechbarkeit ist aber für das, was man braucht.
Da gibt es eine Frage so ein bisschen, wie schafft man das neben natürlich dem Interesse, was ja erstmal da sein muss. Sie können jetzt nicht als Katrin Eckert hingehen und sagen, okay, für so 10 Dörfer, hier Harald, mach mal den Tante-Emma-Laden auf oder Onkel-Fritz-Laden.
Es gibt ja solche Modellversuche auch und die funktionieren eigentlich immer ganz gut. Also dass man sagt, wir verbinden das miteinander, die öffentliche Hand, die Gemeinde kriegt das Geld dafür. In einem zum Beispiel Bundesprogramm Stadtentwicklung haben wir ja oder Regionalentwicklung, dass so ein Gebäude zur Verfügung steht. Wir haben ja in solchen Dörfern auch häufig Leerstand in der Innenstadt, weil da ja mal ein Konsum war oder irgendwas. Und das Gebäude ist da und die Stromversorgung ist da und der Rest passiert dann. Den würde ich jetzt nicht vorschreiben wollen, nicht aus Erfurt, nicht aus Berlin, von irgendwoher. Aber wenn dann die Kommune sagt, mit den GemeindevertreterInnen, mit vielleicht einer zivilgesellschaftlichen Initiative, die sagt, wir wollen das und das da machen, dann ist da vielleicht abends Kultur und tagsüber wird was verkauft und dann gibt es noch eine Sprechstunde und vielleicht eine Sozialarbeiterin, die sich mit den Seniorinnen und Senioren trifft. Also das den äußeren Rahmen bereitstellen, dafür Geld haben und das, was dann da passiert, das muss ich natürlich von vor Ort ergeben. Das ist nicht meine Aufgabe, würde ich auch nicht wollen.
Verstehe ich absolut, ich will noch zu lange bei dem Thema hängen bleiben, aber wir sind beide in der DDR aufgewachsen. Ich will jetzt nicht das Thema DDR jetzt, sondern einfach, was zufällig so ist. Und damals zufällig in diesem Land, das hat wenig mit DDR, wahrscheinlich eher mit damaligen Möglichkeiten zu tun, war es ja genauso, wie Sie beschreiben, wo wir da hinwollen. Nicht, weil die DDR so toll war, sondern ja, Sie kommen ja auch so aus dem ländlichen Raum und man, jetzt blöd gesagt, man hätte auch in Ichtershausen 1986 leben können, hätte da ein Kulturhaus gehabt, ein Schwimmbad, was es heute noch gibt. Also man war wesentlich autarker und das meine ich mit über das eigene Verhalten nachdenken. Irgendwann nach der Wende sind wir einfach gewohnt gewesen, um mal für Erfurt zu sprechen, 1995 aufgemacht, wir fahren in den Thüringenpark, all inclusive, alles zusammen und wir brauchen nicht mehr den Dorffleischer, nicht mehr die Dorfbäckerei. Damit hat es doch auch zu tun.
Damit hat es auch zu tun und natürlich haben die Menschen auch eine hohe Einkaufsmacht, das ist ja klar. Ich würde jetzt nur nicht sagen, jetzt müssen sich erstmal alle Leute wieder ändern und dann wird es alles besser. Das ist, glaube ich, Quatsch. Das ist wie bei der Bewältigung der Klimakrise. Natürlich kann ich sagen, ich verzichte auf möglichst viel Plastik und ich verzichte auf Fleisch und so. Das ist auch meine persönliche Entscheidung. Aber es geht ja darum, den Systemwechsel hinzubekommen. Also das klar ist, wenn du Fleisch kaufst, dann weißt du erstens an der einfachen Kennzeichnung, wo das hergestellt worden ist und wie. Und zweitens, du kannst dir jedenfalls sicher sein, dass das nicht einfach so mit Antibiotika zugespritzt ist, sodass man bei der Eingangsuntersuchung im Krankenhaus schon mal regelhaft Antibiotikaresistenz untersucht. Also an solchen Stellen, finde ich, kann man ganz gut sehen, es geht um die Änderung des Systems und es geht natürlich auch um individuelles
Verhalten. Und bessere Aufklärung auch, ne? Also bessere Aufklärung, theoretisch kann man ja schon im Kleingedruckten nachlesen, aber
ja, mit Lesebrille ich so, ne? Und so viel Zeit habe ich nicht und auch niemand anders, auch nicht die, weiß ich nicht, die Mama von drei Kindern, die mal schnell noch irgendwie abends was einkaufen geht. Und deswegen, das muss viel, viel einfacher sein und das kann man, glaube ich, auch machen. Das ist das, finde ich, was Politik machen muss. Die muss die Rahmenbedingungen ändern, die muss dafür sorgen, dass die Leute wissen, was sie kaufen, was sie konsumieren, wo das hergestellt ist, auf welche Art das hergestellt ist. Ist da Kinderarbeit dabei oder nicht? Gibt ja auch, ich finde, es gibt ein paar prima Verbote, also Kinderarbeit, dass das verboten ist, finde ich zum Beispiel
ziemlich klasse. Ich muss übrigens so erzählen, weil Sie gerade so auf Verbot anspielen, auf den Begriff. Das sage ich ja auch gerne mal an der Stelle. Da hat man ihn ganz schön Strick gedreht mit Verbotsparteien. Ne? Also Verbote gehören im Leben dazu, wie Sie gerade sagen.
Ja,
ne? Also
Verbot über auch die andere. Ampel gehen zum Beispiel auch ganz blöd, wenn man das macht am Ring oder so. Ne? Also
ich weiß nicht, warum das damals so funktioniert hat, weil auch andere Parteien sind in dem Sinne Verbotsparteien, was nicht Schlimmes ist, weil das so Verbote und Gebote umgedreht gehören zu unserer Gesellschaft dazu.
Also es gibt ja so in Bayern zum Beispiel gibt es ja so ein Verbot, Windräder zu bauen im Abstand von zum Beispiel 10-mal der Höhe des Windrades, würde ich zum Beispiel gerne aufheben, dieses Verbot. Und es gibt andere Verbote, die ich total sinnvoll finde. Dass wir kein FCKW mehr in Kühlschränken haben, ist ein Verbot, was zu sehr viel Innovation und zu sehr viel auch Umweltschutz geführt hat, als das passiert ist. Ne?
Und, das ist ein gutes Beispiel, ich weiß gar nicht, wer es angebracht hat. Nicht Sie, aber das geht auch gerade so um dieses Beispiel. Und das ist ein gutes Beispiel.
Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Das ja tatsächlich, Annalena Baerbock hat ja gesagt, Verbote
bringen
häufig auch Innovationen und der FCKW-freie Kühlschrank ist so eine Innovation, die dann entstanden ist. Man ganz viele andere Beispiele, auch der Katalysator im Auto. Da gab es auch vorher Leute, die es im Himmels Willen oder Anschnallpflicht ist ja auch, das ist ein Gebot, aber es ist eben ein Verbot, ohne anzuschnallen, ein Auto zu fahren. Wir wissen, wie viele Verkehrstote da verhindert werden und es geht ja so ein bisschen weiter. Also Eckart von Hirschhausen hat gesagt, ja, mach doch jetzt mal Verzichtsdebatte. Lass uns doch mal auf Schlaganfälle und Herzkrankheiten verzichten. Das wäre doch mal eine gute Sache. Und das hat natürlich mit unserer Ernährung zu tun und damit, wie wir leben. Und ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, jetzt leben wir mal bitte schön alle gesünder. Das wäre nicht mein Thema. Aber klar zu machen, was hast du, was konsumierst du, wie, dass du selbst wirklich entscheiden kannst und auch in einem ganz normalen Alltag entscheiden kannst, das finde ich, ist schon ein guter Punkt.
Jetzt, ich drifte noch ein bisschen ab, weil so ein bisschen geht es ins Grundsätzliche auch. Im Grunde geht es um Politik genau darum, weil Sie gerade so Anschnallpflicht nennen, dass man immer so ein bisschen weiter sein muss als, ich mag den Begriff Bürger nicht, weil der immer so amtlich klingt, aber als wir normale andere Menschen, die nicht mit Politik zu tun haben. Nee. Jetzt widersprechen Sie mir. Nee, aber weiter sein muss im Sinne von, es gibt doch immer erstmal Widerspruch. Also wenn wir in den 70ern gewesen wären, ich glaube, seitdem gibt es erst die Gurtpflicht, die ist erst spät eingeführt worden, müssen wir nochmal nachschauen. Es gibt immer erstmal intuitiv einen Protest dagegen, dass sich das Bestehende verändert. Daran, woran man sich gewöhnt hat, das möchte man belassen. Und wenn jetzt jemand irgendwie sagt, wir machen es erstmal ganz anders, gibt es natürlich auch die sagen, ich bin immer dabei bei irgendwas Neuem. Es gibt immer erstmal so einen Widerstand. Ich glaube, da lassen sich einige Beispiele finden. Also ist meine Ansicht, dass Politik immer so einen kleinen Schritt weiter sein muss, natürlich nicht total entfernt. Also Sie wollten gerade widersprechen.
Ich wollte gerade widersprechen, ja. Jetzt schon ein bisschen weniger, nachdem Sie noch ein bisschen mehr gesagt haben. Ich darf ja auch nicht reinreden dauernd, aber widersprechen wollte ich bei, ich habe das Gefühl, dass häufig viele Menschen sehr viel weiter sind als die Politik, in Anführungszeichen, die man jetzt nicht sehen kann im Radio. Also wenn ich mir angucke.
Ich finde es immer schwierig, ich will auch nicht die und hier.
Nee, genau, wollen wir ja beide nicht, glaube ich, aber wenn man sich anschaut, was die jetzige Große Koalition alles hinausgezögert hat, wo schon so viele Leute gesagt haben, nee, wir müssen mehr machen beim Klimaschutz, wir müssen schneller sein, wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr CO2 einsparen, dass wir früher aus der Kohle aussteigen. Das ist für mich so ein Klassiker, ne? Den Kohlekumpeln zu sagen, das geht schon noch bis zum Jahr 2038 oder vielleicht in Sachsen-Anhalt im Koalitionsvertrag vielleicht dann auch noch ein bisschen länger.
Also ein gutes Beispiel, ist ja genau mein Punkt, ne? Dass man da denen sagen muss, ja, ihr wollt es am liebsten noch ewig haben, aber so geht's nicht.
Und das ist aber auch Betrug an denen. Also so zu tun, als ob das noch ginge, obwohl man, wenn man viel früher rausgeht, denen dafür sorgen kann, dass die Transformation gelingt, dass da neue Jobs entstehen und so. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel von System ändern und das gemeinsam machen. Das ist ja die eigentlich entscheidende Frage, ob man es gemeinsam hinbekommt. Und also bei allem, was so dieses klassische Nachhaltigkeitsding ist, ne? Also Sie haben gerade gesagt, wir sind beide in der DDR aufgewachsen. Es war, glaube ich, in Westdeutschland aber auch nicht anders, dass man halt einen Beutel mit hatte beim Einkaufen.
Stimmt.
Und nicht eine Plastiktüte braucht oder eine Papiertüte ist jetzt ja auch nicht so viel ökologischer, wenn man die jedes Mal mitnimmt und dann irgendwie wegschmeißen muss. Und dass man Verpackungen wieder benutzt und sowas alles, das ist Kreislaufwirtschaft. Und wir haben irgendwie Altpapier gesammelt als Kinder oder Flaschen und es war völlig normal. Und ich würde jetzt nicht sagen, das wissen die Leute nicht, doch das wissen die schon. Und die Frage ist ja, ob Politik darauf Antworten gibt, mit denen man vernünftig umgehen kann und leben kann. Was auch stimmt ist, dass Veränderungen, das geht mir auch so, also ich bin eher so der Typ Veränderung, ich bin langweile mich schnell und finde dann immer gut, wenn was Neues passiert oder so. Aber ich verstehe, dass man sagt irgendwie, ich habe mich daran gewöhnt und ich habe irgendwie keine Lust, mich ständig umzugewöhnen und das ist hier meine Hut und ich möchte noch wissen, wo der Laden ist und ich habe auch keine Lust darauf, mit euch irgendwelche Experimente zu machen und sowas. Ich bin jetzt mit dem Elektroauto unterwegs, ne? Auch so ein bisschen, um es auszuprobieren.
Und?
Alle fragen, wie ist es mit der Reichweite?
Ja, hätte ich das auch gefragt.
Ja, oder? Ja, wenn das halt leer ist, dann muss man es halt laden. Das ist so wie mit.
Wie lange? Also
manchmal eine Viertelstunde, manchmal 20 Minuten.
Viel zu lang.
Ja, genau. Das ist so, ich gucke jetzt immer selber auf die Uhr. Das ist einmal aussteigen und einmal zur Toilette gehen und dann noch einen Kaffee trinken oder einen Tee oder was auch immer und zweimal ums Auto laufen und dann fährt man halt weiter. Und es dauert sonst an der Tanke ja auch nicht schneller. Also wenn man da nochmal kurz anstehen muss, weil dann drei Leute sind vor einem. Und natürlich geht es. Und wir kommen nicht schneller oder langsamer an, wir kommen im Grunde genommen genau in derselben Zeit an. Und die Digitalisierung macht es möglich, dass auch nicht, man muss sich nicht mehr selber darum kümmern, wo die Tankstelle ist, sondern es steht halt im Display und dann gehst du da und da laden und dann lädst du so und so lange und dann fährst du weiter und dann kommst du mit 10% an. Und ich bin jetzt viel unterwegs gewesen, mehrere tausend Kilometer und das ist ja total untypisch. Normalerweise fährt man ja irgendwie nur ein paar Kilometer innerhalb von Stadt und dann nochmal aufs Land raus, um ein bisschen die Natur am Wochenende zu genießen oder eben andersrum. Also selbst Pendlerinnen und Pendler, die fahren nicht mehr als 20, 30, 40 Kilometer und die 80 Kilometer, die hat es auf jeden Fall drauf, sodass man abends wieder anstöpseln kann. Also es ist eigentlich gar kein Problem. Aber ich verstehe so dieses, was mache ich jetzt, da kann ich ja keinen Kanister mit Batterie holen dann. Ne? So. Aber wann hat man schon mal den Kanister?
Das meine ich ja mit was Sie auch gut beschreiben, mit Veränderung. Ich glaube, das war jetzt auch ein bisschen ironisch von mir. Also mit einer Viertelstunde, 20 Minuten kann ich ganz ehrlich gesagt leben. Ich glaube, bei mir wäre es insgesamt jetzt noch der Preis. Ja, das muss noch irgendwie runtergehen.
Ja, das wird auch ja runtergehen. Also wir haben gesagt, wir wollen, dass Leute, die pendeln müssen und ein kleines Einkommen haben, dass man das für die günstiger macht, dass die wirklich 9.000 Euro Prämie kriegen, dann kriegen sie noch 3.000 vom Hersteller. Das günstigste Elektroauto kostet heute so um die 20.000, 22.000, dann wird man in 2-3 Jahren Gebrauchte haben, die werden auch günstig sein. Und das ist dann wie ein Verbrennerauto auch, also das kann man sich dann schon auch als Schichtarbeiterin, Schichtarbeiter gut leisten, weil natürlich ist klar, wir brauchen mehr Öffis, wir brauchen Zuverlässigkeiten, Takt für öffentlichen Nahverkehr, dass der wirklich jede Stunde kommt, auch auf dem Dorf. Aber es wird Leute geben, die sind auf das Auto angewiesen und das wird so bleiben und die fahren jetzt mal schön ihren Benziner oder Diesel noch zu Ende. Das wäre nämlich auch nicht nachhaltig, wenn wir die jetzt alle verschrotten und danach dann kommt das E-Auto. Und das muss man sich leisten können, das ist ganz klar. Er nickt, es nur für die Hörerinnen, ne? Er nickt jetzt hier.
Ja, ich gebe zu, mir geht das immer so bei den verschiedenen Gesprächen. Ja, Sie haben mich gerade überzeugt, das gebe ich auch zu, liebe Hörerinnen und Hörer, bildet euch trotzdem eure eigene Meinung. Der Moderator wurde gerade überzeugt, heißt aber nicht, dass er deswegen gleich...
Heißt nicht, dass er direkt alle anderen auch überzeugt.
Aber nee, ich finde das, deswegen versuche ich immer so hineinzuversetzen. Ich finde das ja, das ist ja alles, wie Sie es beschreiben, das sind ja mögliche Wege, ist ja nicht utopisch, ne? Also nee, genau. Darum geht es ja auch. Aber um diesen Faden mal kurz aufzugreifen, mein Verständnis von Politik, also einmal habe ich ja gesagt, immer so einen Schritt weiter zu denken, weil vielleicht so andere Expertenmeinungen hat, wo es in die Zukunft geht, ist das eine. Und Leute zu überzeugen, ihr müsst mal von dem Vertrauten weg. Das zweite ist trotzdem, das können Sie auch ganz gut einschätzen, von diesen 100 Ideen, machen Sie sich vor, auch was im Wahlprogramm bei den Grünen steht, das kann auch in der FDP oder CDU stehen.
Nein.
Nein, wirklich das natürlich, nein, also nicht, also,
lesen.
Nein, also nicht, also ich sag's mal allgemeiner. Also egal, was in den Wahlprogrammen steht, ist natürlich immer das Problem, dass keine der Parteien, ich glaube, soweit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, am Sonntag die absolute Mehrheit erreicht und sagen kann, wir können allein regieren und 1:1 unser Wahlprogramm umsetzen.
Wahrscheinlich nicht.
Mhm. Deswegen muss man immer Kompromisse eingehen, Koalition schmieden und so weiter. Ich will damit nur sagen, das ist das zweite Ding, damit muss man leben in der Politik, dass von diesen 100 Ideen, da können Sie auf die letzten 20 Jahre blicken, vielleicht sich 10 durchsetzen, damit muss man noch leben, oder? Also was wir jetzt hier besprechen, kann sein, dass das nicht so schnell das Licht der Welt erblickt. Also beim Klima vielleicht ist es was anderes, weil das viele Leute verstanden haben.
Ja, bei der Klimakrise ist ja so, da haben wir echt nicht mehr viel Zeit. Also auf einem kranken Planeten gibt es keine Arbeitsplätze mehr, da gibt es gar nichts mehr, da kann man nicht mehr weiterleben. So. Und deswegen muss es da schneller gehen. Da kann man auch nicht großartig Kompromisse machen. Da kann man über das Wie reden, aber nicht mehr über das Ob. Da kann man über die Methode reden, über die Instrumente reden, aber nicht über die Geschwindigkeit, weil da ist auch, wenn man jetzt sagt, das machen wir mal mit kleinen Schritten, Olaf Scholz hat nämlich gesagt, moderate Schritte. Dann habe ich gesagt, nee, mit moderaten Schritten, das ist, als ob man in die falsche Richtung läuft. Dann wird man niemals auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Und da muss es schnell gehen. Und was wir halt gemacht haben, ist zu versuchen, Vorschläge zu machen, die einerseits dafür ausreichen, dass man auf diesen Pfad kommt, Klimaschutzabkommen von Paris, und die andererseits aber auch den Weg dahin beschreiben, wie das gehen kann. Bei der Wirtschaft, bei unserem ganz normalen Leben, ein Drittel muss erbracht werden im Gebäudebereich. Das ist krass viel. Also mit Solaranlagen, mit Dämmung, natürlich jetzt nicht mit Styroporplatten davor oder so.
Aber sagen Sie mal den Hörern, wie das laufen soll. Bei Neubau wird dann gleich vorgeschrieben, dass man eine Solaranlage mit auf dem Dach
genau.
hat.
Genau, ja, so wie man andere Sachen auch aufs Dach packen muss, gibt es dann eine Solaranlage aufs Dach. Auch bei Sanierungen muss man das machen. Aber es geht eben auch darum, wie begrünt man die Häuser. Wir haben in den Städten 10 Grad mehr bei Hitze als im Umland. Und diese 10 Grad bedeuten halt natürlich, dass Leute darunter leiden. Kinder, Alte. Wir haben inzwischen, ich weiß nicht welches Jahr, eins der letzten Jahre, da hatten wir mehr Hitze als Verkehrstote. Wir würden nie auf die Idee kommen zu sagen, das mit den Verkehrstoten kommt, jetzt lass mal, ist nicht so schlimm. Wir würden immer sagen, da müssen wir alles Mögliche machen dafür, dass das nicht mehr so ist. bei Hitzetoten sind wir noch lange nicht so weit. Und es geht ja nicht nur um welche Leute, die daran sterben, sondern es macht ja alle Leute fertig. Tropische Nächte hatten wir im letzten Jahr ja ganz viele, wo es irgendwie gar nicht mehr unter 20 Grad ging. Und wo man in so einer Stadt irgendwie nicht mehr vernünftig atmen und leben kann. Und diese Sachen sind, das ist richtig Arbeit, das ist Handwerk. Dafür müssen auch Leute da sein und zu sagen, das machen wir jetzt, dafür gibt's Geld, dafür gibt's einen Plan, damit auch vom Gartenbaubetrieb bis zum Solarhersteller und dem, der sie auf die Dächer bringt, alle sich darauf einstellen können, dass das jetzt der Case ist, dass es sich lohnt. Und dass man damit auch Geld verdienen kann. Also es ist auch, natürlich ist auch Wachstum in dem Fall. Ne?
Schon jetzt sieht man das ja übrigens, dass auf einigen Häusern auch in Erfurt Solarzellen drauf sind. Das wäre vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so denkbar gewesen. Ich meine nur, willst du gerade so beschreiben, es wird die gegeben, das kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwann eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sagt, da, wo die Dachziegel früher selbstverständlich raufkamen, sind jetzt Solarzellen mit drauf.
Ja, es wird nicht alles sein. Ich würde auch nie mehr jemandem versprechen, dass ich alles umsetzen kann. Also bei uns steht das sogar diesmal im Wahlprogramm.
Das würde ich mir wünschen, schön, dass Sie es mal gesagt haben, weil es wird immer versehentlich oder nicht versehentlich immer so suggeriert, als ob gerade in Duellen, ich stehe dafür, wenn ich komme, wird das gemacht. Also ich finde es ja nur ehrlich zu sagen, dass man das anstrebt, ob man das dann...
Also es gibt ein paar Sachen, internationaler Vertrag, Klimaschutzabkommen von Paris, das Verfassungsgerichtsurteil, das gesagt hat, die Klimaziele reichen nicht und für die Freiheit der kommenden Generation, das war die Begründung des Urteils, muss sich das ändern. Da kommt man gar nicht mehr dran vorbei, da geht es wirklich um den Wettstreit, um die besten Ideen. Und es gibt andere Sachen, da wird man in verschiedenen Konstellationen es total schwer haben, die umzusetzen, das ist völlig klar. Deswegen haben wir das diesmal ins Wahlprogramm geschrieben und geschrieben, wir können nicht versprechen, dass wir das alles umsetzen. Wir können aber versprechen, dass wir es ehrlich versuchen. Und dann haben wir gesagt, was sind die Schwerpunkte? Und das Klimaschwerpunkt ist aber eben auch das Klimaschutz und dass es dabei dann auch gerecht zugeht, zusammenkommen muss. Es hilft ja nichts, wenn die Reichen sich dann freikaufen können.
Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben, jetzt schiebe ich sie wirklich beiseite. Ich gebe auf.
So wie den Hörerinnen sagen, worüber wir reden wollen. Ich
zum Beispiel
vergessen.
Afghanistan-Politik. Die Frage 1 vielleicht. Ich lese sie einfach mal vor. Die Außenpolitik wurde jetzt vom Scheitern der Afghanistan-Politik bestimmt. Der Co-Fraktionsvorsitzende, also Ihr Co-Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter, sagte kürzlich wirklich bei uns, er schäme sich für die Bundesregierung. Wie haben Sie das damals bewertet? Ich meine, damals ging es schon so wie vor Urzeiten, aber er war Ende August hier und ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon wieder überhaupt kein Thema mehr. Also wissen Sie noch, wie Sie das so gesehen haben?
Ja, ich habe irgendwie gelitten wie Hund, weil ich, also mir ging das so ähnlich, schämen oder sagen, was ist hier eigentlich genau passiert, wie kann das sein? Und ich bin so jemand, die immer erstmal annimmt, die anderen wollen wahrscheinlich auch was Gutes und wollen das, haben bestimmt auch sich was dabei gedacht oder so. In dem Fall muss man einfach sagen, da war dann relativ schnell klar, beide, die SPD wie die Union, hatten Angst davor, dass man in diesem Sommer vielleicht über Geflüchtete reden könnte. Und ich finde es eben nicht vorbei. Also in meinem Leben, in meinem politischen Denken ist es gar nicht vorbei. Ich habe gerade so ein ganz schlechtes Zeitgefühl, vor anderthalb Wochen mich getroffen mit dem Markus Grotian, dem Bundeswehrsoldaten, der so einen Verein aufgemacht hat, um sich um die Ortskräfte zu kümmern, also um die Kollegen, die dort gefahren sind, übersetzt haben, gekocht haben, was auch immer. Und hab den getroffen irgendwie an einem Samstagnachmittag und gesagt, wir gehen jetzt mal Kaffee trinken, wir müssen mal darüber reden, wie wir das sehen. Und für mich war das wirklich ein Schock auch nochmal. Also ich bin bestimmt gehört zu denen, die ganz viele Informationen haben und verarbeiten und man weiß das dann immer alles. Und er sagte, ey, die Leute, die ich kontaktiert hatte oder die mit unserem Verein in Kontakt waren, bei ganz vielen von denen höre ich einfach nichts mehr. Ich höre nichts mehr von denen und ich weiß nicht, was mit denen ist. Leben die noch? Haben die sich nur versteckt? Haben die ihr Handy weggeschmissen? Leben sie vielleicht nicht mehr? Hilft es jetzt noch, wenn ich sage, wir versuchen euch rauszukriegen über Pakistan? Ist eigentlich in Pakistan gerade genug Geld der Staatengemeinschaft oder von Deutschland? Nein. Und das macht mich wirklich fertig, weil das ist kein Zauberwerk. Also wir haben 2019 ja beantragt, dass es Visaverfahren gibt für die Leute. Und die hätten schon längst hier sein können. Das sind ein paar Tausend. Das ist jetzt auch nichts, was uns umbringt. Im Gegenteil, wir haben extrem viele Städte in Deutschland, die gesagt haben, wir sind sicherer Hafen, wir nehmen Geflüchtete auf. Wahrscheinlich 4.000-5.000 Menschen, die noch auf Lesbos sind, beispielsweise, die dort in katastrophalen Verhältnissen leben. Ich war ja letzten Herbst dort, also vor etwa einem Jahr, kurz nachdem Moria abgebrannt war. Also diese Fragen, das macht mich wirklich alle, dass wir ja zwei, drei Parteien, die CSU ist ja immer noch extra zu benennen haben, die sagen, damit wollen wir uns nicht beschäftigen, weil wir nicht in die Diskussion wollen, weil wir Angst davor haben. Und diese Angst davor, hier in eine Debatte zu kommen, die gefährdet Leben, ganz einfach Menschenleben.
Ach, muss die Debatte vielleicht noch geführt werden? Ich meine, wie gesagt, ich frage jetzt extra nicht nach Koalitionsverhandlungen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sie mit der SPD dann verhandeln. Werden Sie das denen irgendwann nur noch mal mit einschenken, weil die auch da damit beteiligt waren, dass man sagt, ey Leute, wir sind zwar interessiert an einer Koalition mit euch, aber das fand man mal nicht so dolle, ne, in der
Das wissen die. Das haben wir laut genug und intensiv genug diskutiert. Den Markus Grozian habe ich jetzt fürs Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen, weil ich finde, das ist so eine Leistung im Sinne der Gesellschaft unseres Landes, wo ich finde, das sollten wir auch würdigen als sowas. Aber es geht ja dann nicht darum, dass man hinterher bewertet, wie die Haltungsnoten waren, so, sondern es geht ja darum, dass man verhandelt, was jetzt passieren soll. Und in diesem Bereich kann echt noch viel passieren. Und da finde ich das, also für mich wäre das
was
der Antrieb.
Was kann jetzt noch passieren, dass man jetzt wirklich die restlichen Leute noch irgendwie rauskriegt, die da noch drin sind?
Oder naja,
was
kann man jetzt noch? Klar, man muss in diesem konkreten Fall muss man weiter verhandeln, muss gucken, dass in Pakistan,
also auch mit den Taliban
in Usbekistan sprechen, genügend Geld ist, dass die Leute dorthin können, dass die auch da anständig aufgenommen sind. Ja, darüber muss man mit den Taliban reden. Man kann jetzt nicht eine Taliban-Regierung anerkennen. Das wäre ziemlich absurd.
Aber mit denen reden schon irgendwie.
Aber eben auch, was die Frage angeht, wieso sind immer noch diese Menschen auf Lesbos, auf Samos, gibt es jetzt ein Hochsicherheitslager, wo man sich fragt, wir sperren die Leute da ein, das ist wie ein Gefängnis, ja, das irgendwie, da darf man nicht raus, wenn so. Also da kann man schon was dran machen und man kann sich immer dahinter verstecken, dass man sagt, aber die europäische Lösung, und dann weiß man, dann kann man sich irgendwie hinter Herrn Orban verstecken, da passiert nie was. Oder man sagt eben, wir machen eine Koalition der Willigen, haben wir in anderen Fällen ja auch gemacht, und sagen, wir machen das jetzt einfach und wir können das auch. Wir können uns das nicht nur leisten, wir wollen uns das sogar leisten, weil wir das mit den Werten irgendwie ernst meinen.
Was Sie gerade Viktor Orban sagen, wirklich vorletzte Frage, weil jetzt Angela Merkel geht und ihr immer wieder vorgehalten wird, 2015 sei das ein großer Fehler gewesen, da die Flüchtlinge reinzuholen. Wie haben Sie das bewertet?
Ich fand, es war eine der besten Sachen, die sie gemacht hat, weil irgendwie klar war, es war ja nicht jetzt so nur eine emotionale Geschichte. Es war klar, es ging nicht anders. Und es ist richtig, es zu tun. Es ist richtig, dazu zu stehen. Der Fehler war, dann hinterher nicht weiterzumachen und nicht zu sagen, das heißt eben auch Integration, das heißt dafür sorgen, dass die Leute in Jobs können, das heißt dafür sorgen, dass die einen Aufenthaltsstatus haben, wo sie arbeiten können und nicht nur warten, dass vielleicht irgendwas passiert mit ihrem
Asylverfahren. In der Tat ist das ein großes Problem, weil wir auch hier von Radio Frei dann manchmal direkt beteiligt waren, uns gekümmert haben und gemerkt haben, die Geschichte endet ja nicht mit der Flucht, sondern fängt dann hier erst an.
Ja.
Also es ist wirklich, wir hatten mehrere, also konkret zwei Fälle, die beide in der Psychiatrie gelandet sind. Also weiß sich keiner, weil eben genau das, was Sie gerade sagen, passiert ist. Keine Arbeit, abhängen, natürlich ja Alkohol, also ich weiß nicht, aber bei den beiden war das so, Verzweiflung.
Ja, und viele sind ja traumatisiert, also viele Frauen, die in Libyen in Lagern waren und quasi täglich vergewaltigt worden sind, die hier ankommen, sind traumatisiert. Männer sind traumatisiert, weil die Kultur, dass man sich um die Familie kümmern kann, dass man die ernähren kann und so, das war halt nicht möglich. Und dann kommt man hierher und ist hoffentlich in Sicherheit, also auch, ja, auch nicht überall. Man weiß, es gibt natürlich auch hier in unseren Städten Nazis, die Geflüchtete angreifen. Also man ist auch nicht wirklich sicher. Und dann hat man keine eigene Perspektive und das ist total absurd. Eigentlich brauchen wir ja Fachkräfte, wir reden die ganze Zeit darüber. Und dass die Leute, die eigentlich sogar arbeiten könnten, also ich habe gerade in Thüringen so einen Fall gehabt im Eichsfeld, wo klar war, der Arbeitgeber sagt, ich brauche die Person macht diesen Job, die Person hat eine Wohnung, weil sich Leute drum gekümmert haben, aber sie kriegt immer nur eine Duldung für 3 Monate. Und dann fragst du dich, was soll das? Also alle Beteiligten sagen, wir brauchen den Menschen. Der ist auch nicht, der fällt nicht dem Sozialsystem zur Last, noch nicht mal, also so, sondern kann sich selbst eigentlich ernähren. Stattdessen kann er diesen Job halt immer nur so für 3 Monate machen und irgendwann sagt die Arbeitgeberin, sorry, ich muss auch Sicherheit haben, verständlicherweise. Und das ist natürlich ein Knackpunkt. Ob man, wenn man hier ankommt, dann auch einen Aufenthaltsstatus kriegt, wo man weiß, so, ich bleibe jetzt hier. Gilt für die Afghanen übrigens ganz, ganz zentral, die jetzt hier sind, wo man irgendwie klar hat, die können gar nicht zurück. Und gilt dann eben auch für die Familienangehörigen. Ja, die sind nämlich auch in Gefahr in Afghanistan, weil ihre Verwandten halt hier in diesem freien Deutschland leben.
können an dem Punkt noch länger weiterreden, jetzt wirklich zum Schluss. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man so hin und her hoppelt. Sie haben Ihren Wahlkreis hier und das ist nicht nur Behauptungen, Sie kennen sich ja gut aus im Vorgespräch, deswegen wollte ich Sie jetzt nochmal fragen, wie Sie Erfurt so sehen, nicht so, wie finden Sie Erfurt?
Toll.
Ganz toll, die ja, Gräberbrücke. Wirklich. Aber weil Sie auch so, ja, hier ja beobachten, was so kulturell passiert. Also zum Beispiel, weil Sie haben gefragt, weil wir umziehen zum Kulturquartier Schauspielhaus, wie verfolgen Sie solche Entwicklungen?
Ja, das also ja Kulturquartier ganz ganz intensiv in sozusagen allen Varianten. Da haben wir auch als Erfurter Abgeordnete uns drum gekümmert, bisschen mitgeholfen, dass irgendwie klar war, es gibt dann auch eine Finanzierung, es gibt dann eine Unterstützung jedenfalls. Und ich finde echt.
Waren Sie schon häufiger auch mal da so ganz
ja,
normal?
Zuletzt am letzten Samstag beim Impro-Theater. Da war ja ja genau.
Test bestanden?
Ich musste zum Glück nicht mitmachen.
Also, ich setze mir immer die letzte Reihe, aber ich glaube, die geht extra die letzte Reihe.
Wahrscheinlich,
dann,
ja. Genau. Kann andere Dinge, es war draußen, ich kann andere Dinge wahrscheinlich besser. Nee, das ist ein super Projekt. Das Kontor oben ist ein super Projekt. Natürlich der Zughafen, den wir immer sozusagen noch haben, aber es gibt ja auch viele andere kleine Initiativen. Und für mich war, ehrlich gesagt, wahnsinnig wichtig, dass die Pandemie nicht nur überstanden wird, da habe ich viel mit Leuten geredet, permanent, also egal, ob das bildende Künstler waren oder eben Leute, die Musik machen, was auch immer, und habe versucht, da Druck zu machen. Ein paar Sachen sind auch gelungen bei der Bundesregierung, ein paar eben nicht, also dass es kein Existenzgeld gab für Soloselbstständige, für Künstlerinnen, Künstler. Das ist nach wie vor ein Drama. Und worauf wir, glaube ich, aufpassen müssen, also für hier, ja, irgendwie, ja, dann hast du plötzlich ein kleines Festival da im Predigergarten und denkst dir, wie cool ist das denn? Also wo auch jemand wie ich dann einfach abhängen kann und mal 2 Stunden nichts denken, sondern einfach nur Musik hören. Und das geht alles nur, wenn eine Struktur da ist, auf die man sich einfach einigermaßen verlassen kann. Und nach der Pandemie haben ja viele Angst, ich verstehe das auch, dass die Kommune nicht mehr Geld hat, für solche Strukturen da zu sein. Und darum muss man sich kümmern. Und das ist, finde ich, eine Bundesaufgabe jetzt.
Das ist also ein bisschen schade, wenn der Rotstift irgendwo angesetzt wird, ist es meistens
freiwillige
eben
Aufgabe. Ne?
Genau.
Und das geht halt nicht. Und deswegen, es gibt ja eigentlich ein Heimatministerium. Wir haben das vergessen, weil da nicht viel stattgefunden hat. Aber da gibt es auch Mittel für Stadtentwicklung. Und ich finde, die sollten in diesen kreativen Bereichen auch eingesetzt werden. Wir haben so gemerkt, wie wir das vermisst haben. Übrigens auch so als Spiegel der Gesellschaften. Es ist ja was anderes, wenn du live mit jemandem sprichst und nicht in irgendwie eine Kamera und was streamst. Und da kommt auch was zurück und dann merkst du auch irgendwie, wenn jemand wie ich in der Politik merkt, oh krass, ein Problem, was die hier ansprechen, gerade auf der Bühne, was mir überhaupt nicht klar war. Und das ist ja häufig so, dass in der Kunst Dinge früher gefühlt, gespiegelt, bespielt werden, als es in der sonstigen Gesellschaft überhaupt ankommt. Und schon alleine dafür und für Zerstreuung und weil es einfach schön ist und weil es zum Leben dazu gehört, dafür brauchen wir das. Und das ist, ich finde, in dieser Stadt wirklich großartig, schon alleine, weil man alles so fußläufig machen kann. Ich liebe das. Also man kann irgendwie von einem zum anderen gehen und es ist irgendwie überall was los und dann dachte ich, hey, cool. Und die ganzen Besucherinnen, die jetzt da sind, ich hätte ja gar nicht rumfahren müssen im Wahlkampf, ne? Ich hätte einfach nur durch Erfurt laufen müssen, weil gerade die ganze Republik hier ist wegen der
Buga. Durch die Bundeskartenschau, ja.
Genau. Das ist ziemlich, habe ich dann gesagt, das war eigentlich mit diesen vielen Kilometern, das war auch ökologisch gar nicht so sinnvoll.
Das war gar nicht.
Genau.
Nee, so machen wir es. Wirklich, letzte Frage schließt sich im Grunde daran an. Ich höre raus, Sie gehen zum Impro-Theater. Ich habe im Vorgespräch gesagt, ich habe irgendwann mal gelesen, Sie haben gesagt, in der älteren Ausgabe von Rolling Stone, Sie sind geprägt worden durch Gianna Nannini. Mich interessiert immer, weil wir hier Radio sind. Gianna Nannini, haben festgestellt, ne, im Zughafen.
Spielt in Erfurt. Nächstes
ja,
Jahr, wir treffen uns.
Ja, also
da,
das ist der Hammer. Ja.
Ja.
Wir haben festgestellt, dass sie jünger ist als
wir
gedacht.
Dachten.
Ja.
Mhm.
Jahrgang 54, ob das
älter
was gesagt.
Als wir, aber jünger als wir dachten.
Als wir dachten.
So kann man sagen,
ja.
Genau.
Und was hören Sie jetzt so? Also Sie sind ja offenkundig popkulturell interessiert. Gibt's
ja,
da so?
Ehrlich gesagt, alles Mögliche. Also ich, es gibt so Phasen, da habe ich irgendwie nur so Singer-Songwriter, das ist so zum Runterdimmen. Ja. Und,
also Billie Eilish oder was ist
ja,
das?
Ja,
so?
Und dann manchmal ist es Coldplay, manchmal sind es die ganzen Deutschen, diese von Max Mutzke angefangen, über Anne-Marie Kantereit oder Max Prosa.
Ja, war genau, auch eine Zeit lang am Zughafen. Ja.
War auch eine Zeit lang am Zughafen und hat neulich mal bei einem Gartenfest gespielt, bei einem Garten, dem ich auch irgendwie beteiligt bin. War total schön. Genau. Also, ja.
Ist Ihr Sohn eigentlich noch in der Stüber-Philharmonie? Also,
nein.
Aber er war mal, ne?
Er war mal. genau.
Ja, auch tolles Projekt. Das wolltest du nebenbei erwähnen.
Tolles Projekt, genau. Ja. Aber das, ja, und sowas muss er selber erzählen, was er jetzt so
macht. Nein, ich wollte es nicht über, ich, das war jetzt nicht der Trick, um.
Das war
um
nicht
jetzt,
der Trick.
Die Homestory zu erzählen, genau.
Nein, aber das war ein total cooles Projekt und genau, einmal Stützerbach und zurück.
Das wissen übrigens die wenigsten, ne? Stüber, Stützerbach.
Stüber, Stützerbach. Deswegen, ja, das ist nun der Bildungsteil unseres Gesprächs jetzt gewesen.
Frau Katrin Göring-Eckertz, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Sie, am Sonntag, wo werden Sie dann sein? So gegen 8? Sie sind doch privilegiert, Sie wissen doch schon 16 Uhr, wohin die
ja,
Reise
Quatsch.
Geht.
Das war früher so, da wusste man ungefähr, wie es ist, um 16, 17 Uhr, weil dann irgendjemand gesagt hat, übrigens kommen wir mit 18 Uhr ungefähr so. Weiß man jetzt nicht mehr, weil ganz viel Briefwahl. Mensch, also
das
ganz viele Menschen,
Rolle
die
jetzt,
gemacht
ne? das
haben, spielen eine sehr große Rolle, zu Recht, wegen Corona und auch vorher schon haben sich viele entschieden, Briefwahl zu machen, viel mehr. Die kann man ja nicht befragen. Das ist ja so, ist, diese 18-Uhr-Prognose beruht ja auf einer Nachwahlbefragung. Und die kann man halt nicht befragen, weil die halt ihr Wahlzettel als Brief abgeben. So. Und deswegen weiß ich das auch nicht vorher und ich bin total gespannt. Ich werde in Berlin sein, da sind irgendwie sozusagen die ganzen Führungsleute. Und werde aber bis Samstagabend an die Kante hier in Thüringen unterwegs sein. Im Wahlkreis auch viel, in Weimar, viel in Erfurt und mal zwischendurch noch in meiner Geburtsaufwachsstadt in Gotha und in Eisenach.
Ach, das kann ich, ich dachte mal Friedrichroda.
Ja, Friedrichroda, das ist im, ja, deswegen Aufwachs. Ich bin in Friedrichroda geboren, da war ich genau eine Woche im
Krankenhaus. Da haben Sie beschlossen, umzuziehen.
Da habe ich gedacht, es ist voll schön hier, Thüringer Wald, aber lass uns nach Gotha ziehen. Nein, das war so, im, ja, das war so eine tolle Geburt.
Aber ich höre daraus, der Sonntag ist dann fast sowas, weil ich vorhin am Eingangsgespräch war, das ist im Auge des Hurrikans, fast dann wieder so ganz entspannt, weil man da nichts mehr macht,
das denkt
sondern
man.
Wartet.
Hm, das ist schlimm. Also solange man was machen kann, ist es schon besser, als wenn man wartet. Ich finde ja, meine Oma sagte immer, das Leben ist ein Wartezimmer, man wartet immer. Und er sagt, nein, ich will das nicht. Warten ist blöd. Aber ich werde am Sonntag versuchen, andere Dinge zu tun und den Kopf ein bisschen freizukriegen und vielleicht ein bisschen das vorzubereiten, was hoffentlich dann kommt. Dann wird es nämlich ernst, dann gibt es Verhandlungen mit wem auch immer und worüber. Aber dann, ja, dann gilt es halt, die Sachen, für die wir jetzt so gekämpft haben, auch hoffentlich in Politik und die Wirklichkeit umzusetzen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke,
wir werden es widersprechen auf jeden Fall, weil die Geschichte geht ja weiter.
Die Geschichte
Vielen Dank.
Geht immer weiter.